ARD Sounds.
Bayerisches Feuilleton. Bayern echt anders erzählt. Ein Podcast von Bayern 2. Neue Folgen immer freitags in ARD Sounds.
Oh, du schönes Bayernland. Was wurde dir schon alles angedichtet? Raumfahrt und Rindvieh, Laptop und Lederhosen, Brezen und Breitbandausbau, traditionell anders, mir san mir, oh mai. Die bayerischen Könige haben dich einmal erfunden, um dich besser regieren zu können. Die Künstler haben dich erfunden, um dich besser dekorieren zu können. Die Kulturindustrie hat dich erfunden, um dich besser verkaufen zu können. Und die CSU hat dich einmal erfunden, um mit dir bundesrepublikanisch politisieren zu können.
Unsere weiß-blauen Krampfseppel sind für mich raus. Durch wie nur noch jetzt, ein Kasselschwarf. So Unko schreibt er schon über Bayern ein Buch.
Was aber warst du, liebes Bayernland, vor der CSU? Vor der Laptop- und Lederhosen-Kulturindustrie und dem Y im Namen? Ein Glitzern am Gebirg, rings die Natur. Du denkst und schweigst.
Und in die herrliche Welt haben's uns Menschen gestellt, den Wampfieger an, lade den ja einander nichts tun.
Ein verwegener Gedanke. Gibt es Bayern vielleicht gar nicht? Ist Bayern nichts anderes als ein Konglomerat plumper Erfindungen, nie ohne Hintergedanken?
Ja, was ist ein echter Bayer?
Sag mir auch Katze Schwarf.
Ein echter Bayer.
Warum hast du keine Tracht an?
Was ist ein echter Bayer?
Der Bayer von heute pflegt die eigenen Klischees mindestens genauso gern wie den Gamsbart seiner Kopfbedeckung. Was schon wieder ein und dasselbe ist. Es scheint kein Entkommen zu geben aus diesem vereinnahmenden Selbstzuschreibungslabyrinth.
Aber wo ist eigentlich im Freistaat los? Im Reinheitsgebot sind wir einfallslos. Unser Eigenlob stinkt dreifach hoch. Ohne Bergbier und Brezen wird man heimatlos.
Dabei verbergen sich hinter dem Dickicht aus Größenwahn und hartnäckigen Bayern-Klischees dann doch noch hier und da zarte Pflänzchen, die deutlich tiefer wurzeln als so mancher Kastanienbaum in bayerischen Biergärten.
Bayern ist nicht nur berühmt worden durch Kunst und durchs Bier, sondern in der Hauptsache durch Gstänzl und diesem von mir.
Und er ist der Räuderjackel, der Elvis unter den Gstanzlsängern. Und das Gstanzl? Das ist die altbayerisch-existenzialistische Antwort auf die großen Fragen im kleinen Leben, dem eine simple, tradierte Weisheit zugrunde liegt. Bayern kann man nicht einfach bestimmen. Bayern kann man nur verdichten.
Bayern in Reimkultur. Vom Gstanzl bis zum Mundart-Rap. Von Hadi Funk und Benedikt Mahler.
Wenn Bayern so etwas wie einen autochthonen Sound hat, also einen urtümlichen, spezifischen Klang, dann ist das jenseits vom Alphorn und Jodlerkitsch das Gstanzl. In diesem tief verwurzelten volksmusikalischen Kulturphänomen findet die bayerische Seele Ruhe und zugleich ihren ureigenen Ausdruck. Der Begriff ist etymologisch betrachtet vermutlich die Verniedlichungsform des italienischen Worts Stanza, was sowohl Zimmer als auch Strophe bedeuten kann. Gstanzl oder Schnaderhüpfel, wie die Verse auch oft genannt werden, bilden eine eigenständige Liedgattung, werden meist spontan, also aus dem Stegreif erfunden und im jeweiligen Dialekt gesungen.
Die einfachste Erklärung ist Vierzeiler. Und einen Vierzeiler kennt jeder. Den gibt's eigentlich in jeder Kultur. Das ist diese klassische Volksliedstrophe, nennt man das aus der Romantik, die einfach vier Zeilen meistens mit einem Kreuzreim hat, weil das am einfachsten ist, wo A und C dann sich nicht reimen, aber B und D, das ist ein Gstanzl.
Sagt Sebastian Daller. Und er muss es wissen. Daller ist Bayerns ehemals jüngster und einer der letzten echten Gstanzlsänger.
Ich kenne es seit meiner Kindheit. Das war eigentlich omnipräsent. Leider jetzt nicht mehr, aber damals war das einfach gang und gäbe. Das ist im Prinzip eigentlich eine der letzten volksmusikalischen Formen, die wirklich noch gelebt hat, ohne künstlich am Leben erhalten zu werden. Ich sage mal, meine Oma hat noch 15 Schnoderhüpfelkinder, meine Mutter 7 und jetzt kommt keiner mehr eins.
Seit kurzem darf sich der Deutsch- und Lateinlehrer aus Teuing im niederbayerischen Landkreis Kelheim Dr. Sebastian Daller nennen. Gerade wurde er über das Phänomen Gstanzl in der Dialektologie, einem Teilbereich der Germanistik, zum Doktor Philosophiae promoviert.
In der Situation ist erst die Idee, dann die Pointe, die kommt am Schluss von der Strophe, wenn es geht, und dann rennt man drumherum. Also wir haben quasi immer eine Strophe und ein Zwischenspiel, und das Zwischenspiel ist die Zeit, in der ich mir das überlegen kann. Der Takt ist immer ein Walzer, das ist ein Dreivierteltakt. Und die bayerische Variante vom Dreivierteltakt ist ja der Landler. Und diese achttaktigen Landler sind Grundlage für die Melodien. Das ist ganz, ganz klar.
Und die klassische Musik fällt uns Bayern erst dann, wenn sie die ganz schweren Opern auch Landler drin haben.
Gstanzl beschreiben heitere wie ernste Vorgänge, Ereignisse, Gemütsstimmungen und Lebensanschauungen. Nicht selten handeln sie von den Anstrengungen des Alltags und den Unzulänglichkeiten der Menschen und Mitmenschen.
Wir haben Texte, wo es über Tote geht, deren man gedenkt. Wir haben Texte, wo einfach im Laufe vor der Hochzeit dann jemand sagt, Leid, jetzt müsst ihr da hingehen, bitte steht jetzt auf, bitte geht's da hin. Aber alles in Reimform. Wir haben politische Gstanzl, vom Reurejackel. Wir haben erotische Gstanzl, wir haben die, wo überhaupt keinen Sinn nicht ergeben. Die Bandbreite ist so groß.
Die ältesten Gstanzl lassen sich grob im 17. Jahrhundert ausmachen. Für das 18. Jahrhundert sind sie bereits gut belegt. Wäre der große italienische Dichter und Theaterrevolutionär Carlo Goldoni nicht in Italien, sondern in Bayern geboren, hätte er vielleicht seine Commedia dell'arte nicht in Stenze, sondern in Gstanzl verfasst. Wer weiß? Um etwas Wasser in diesen fantastischen Wein zu gießen, in dieser Zeit ist an Bayern, wie wir es kennen, noch gar nicht zu denken. Schwaben und Franken sind in Sachen Gstanzl sowieso außen vor. Und gerade die Oberbayern müssen jetzt ganz stark sein.
Diese klassischen Gstanzl-Stegreifsinger, die hat es ja da gar nicht gegeben in Oberbayern. Also in diesem Alpenraum, das ist ja eher eine niederbayerische, bayerischer Wald, Oberpfälzer Erscheinung, das kennen die gar nicht so. Die kennen dann einzelne Verse, die kennen sicher einmal Stegreif oder so, aber in dem Ausmaß, wie es bei uns ist, dass ganze Tage mit dieser Form gestaltet wurden, das gibt es bei denen nicht.
Und noch eine zahlenmäßig sehr große bayerische Bevölkerungsgruppe blieb beim ausübenden Gstanzlhandwerk außen vor: die Frauen. Überhaupt war Musizieren in und für die Öffentlichkeit in Bayern meist eher Männersache.
Also ganz klar, war halt die Zeit. Natürlich haben die wohl auch Instrumente erlernt, aber es gibt kein Hochzeitsbild mit Musikkapelle, wo eine Frau unter den Musikern ist. Das gibt es nicht. Habe ich noch nie gesehen. Nie. Das sind lauter Männer. Immer. Das hat sich zum Glück geändert. Als Frauen als praktizierende Sänger, die eine Rolle übernehmen, eine öffentliche, das war selten. Das war auch der Rolle Acklermann.
Das, was der macht, möchte ich auch mal machen. Ja, ich bin die Meierin, auch ich bin ein wenig ein schwere Bier, Gstanzlsänger und eine Hochzeitsladerin, der Job, der ist rar.
Renate Meier hat als eine der wenigen Frauen die traditionelle Männerdomäne des Gstanzlsingens erobert.
Ich habe mit 4 Jahren mit meinem Opa die ersten Gstanzl spielerisch eingelernt. Und dann habe ich immer weitergemacht. Das war also die Pflanze, die mir mein Opa eingesetzt hat, wie so eine Wurzel. Und die hat dann Blüten getragen.
Renate Meier ist besonders für ihr schlagfertiges Dablecken beim Gstanzlsingen bekannt. Damit ist das berühmt-berüchtigte Aussingen gemeint, das einen besonders wichtigen Teil der Gstanzl-Kulturpraxis ausmacht.
Ja, ist der nicht herrlich, der schaut noch was aus. Du, wenn du stirbst, wird nicht beerdigt, die schuppen so als Wolperdinger raus. Sagt der Opa zu mir,
Renate, das merkst du. Beim Gestanzel, da muss nicht der lachen, für den das Lied ist. Aber wenn alle anderen lachen, dann ist es okay. Aber ich mach's jetzt dann auch so, dass derjenige, der ausgesungen wird, mitlachen kann.
Im Urschleim der Gstanzlkultur sind Gstanzlverse eine Art gesungenes Protokoll. Der Hochzeitslader trägt so die Tagesabläufe einer Hochzeit vor. Und dann wäre da noch das Aussingen, bei dem der Gstanzlsänger auf Kosten der anwesenden Gesellschaft spottet, stichelt und schimpft. Streng nach dem kommunikativen Prinzip von Call and Response, selbstverständlich hat der Ausgesungene auch die Möglichkeit, darauf zu antworten. Die Gstanzlpraxis ist damit Teil einer größeren mündlichen Tradition, in der soziale Kontrolle, Humor und Unterhaltung eng miteinander verwoben sind. Gstanzl kommen direkt aus dem Leben, finden dort statt und zugleich ihren Widerhall.
Du bist unter den Leuten, immer, und du hast keine Bühne. Das ist eine homogene Masse, aus der es dann rauskommt. Das ist keine erzwungene Situation. Eine Bühnensituation hat es ja früher auf die Dörfer überhaupt nicht gegeben. Es hat ja nicht einmal für die Tanzmusiker hat es eine Bühne gegeben, sondern das hat ausgeschaut wie ein Kirchenstuhl, wo man vorne die Noten draufgelegt hat, hinten hat man gesessen, das war keine Bühne. Das hat es nicht gegeben. Und da gehört es auch nicht hin.
Worüber man nicht sprechen kann oder will, darüber kann man vielleicht leichter ein Gstanzl singen. Die spontan gereimten Verse können humoristisch, neckend, ironisch bis sarkastisch sein. Im Stile derb, hart, tief, bösartig, aber auch zart, innig. Und ganz wichtig, traurige Gstanzl gehören auch dazu.
Egal in welcher Form, das ist definitiv zur Unterhaltung gedacht. Man darf das auch nicht unterschätzen. Unterhaltung war früher nicht per se Lachen. Unterhaltung war bis in die 60er Jahre oft auch weinen. Die haben auch Stücke gespielt, die gedacht waren dazu, dass das Publikum weint. Das war auch Unterhaltung. Das ist nur irgendwann nicht mehr gesellschaftsfähig gewesen. Wahrscheinlich vielleicht auch durch die Nachkriegszeit, wo man einfach bessere Stimmung machen wollte und so weiter, dann ist das verloren gegangen.
Ich weiß nicht, ich hab halt mit der Arbeit keine Freude, aber den Grad mit der Arbeit versammt mir die Zeit.
Leider gibt es kaum Tonaufnahmen von Gstanzlsängern vor den beiden Weltkriegen. Das liegt zum einen in der Natur der Sache. Gstanzl sind eine flüchtige Kunstform. Die wenigen Originalaufnahmen, die heute noch erhalten sind, verdankt die Nachwelt im Wesentlichen einem Mann, dem Musikwissenschaftler und Volksmusikforscher Kurt Huber. Ein großer Name, denn Kurt Huber war auch Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose.
Dieser Kurt Huber, den die Nationalsozialisten dann sogar umgebracht haben, der ist da übers Land gezogen und hat damals quasi schon Sänger aufgenommen. Und das ist ganz interessant, es gibt von den Gebrüder Reudern Vorkriegsaufnahmen mit Wachswalzen.
Der lustige Bub, singe vor die Augen auf, singe vor mir niederlegen, du gib mir auch noch vor Ruhe.
16 Kinder hatten die Eheleute Franziska und Johann Baptist Reuder in Weihmichel bei Landshut. Das jüngste, Jakob, wird als Reuderjackel bayerische Geschichte schreiben und eine neue Ära des Gstanzlsängertums einläuten. 1931 gewinnt er beim Stegreif-Gstanzl-Wettbewerb des Bayerischen Rundfunks und macht sich einen Namen. Die Blütezeit erlebt der Reuderjackel aber erst nach den Jahren der Nazi-Diktatur und des Kriegs in den 1950er Jahren. Mit einer neuen Herangehensweise. Seine Gstanzl entstehen nicht mehr spontan aus der Situation. Seine Verse sind im Vorhinein akribisch ausgearbeitet und er trägt sie auf einer Bühne vor. Gstanzlforscher Sebastian Daller.
Allgemein gilt der Reuderjackel als Erfinder des politischen Gstanzls. Wie das dann wirklich war, man könnte es sicher widerlegen. Aber so wie Elvis für den Rock'n'Roll ist halt dann der Reuderjackel für das politische Gstanzl. So würde ich das ganz kurz sagen. Elvis hat einen Rock'n'Roll auch nicht erfunden, aber wenn man Rock'n'Roll hört, denkt man an Elvis. Und wenn man gestanzt wird, denkt man an Reuderjackel.
Ich glaube jetzt nur mehr an Bayern, das ist mein einziger Trost in der Glaube an. Deutschland hat uns so wie sakrisch viel gekostet.
Er kommt natürlich auch in eine Zeit, wo man ein bisschen das Ungefährliche wieder möchte. Deswegen gibt es auch diese Schlagerwelle dann in den 50er, 60er Jahren. Und dann ist natürlich, ja, der Bayer mit der Lederhosen. Und das ist zwar doch irgendwie daheim, aber nicht Nazi und so weiter.
1950, als unser bayerischer Ministerpräsident Tögner die Aufforstung vom Obersalzberg angeordnet hat, ist mir der Vierzeiler reingefallen. An Obersalzberg haben sie aufgeforscht mit ganz großen Bäumen, damit sie der frühere Besitzer nicht mehr auskennt, wie er wird genug.
Diesen Geschmack trifft er, die eher dieses Harmlose wollen. Und mit diesen Texten dann natürlich, wo er auch kritisiert, die ihn mal ein bisschen lächerlich macht, trifft er natürlich aber trotzdem irgendwie auch eine andere Ader noch. Und das, glaube ich, hat ihn so berühmt gemacht. Die Kombination, da war für jeden was dabei.
Warum im Leben nicht viel warm will, das leicht mir jetzt erst. Ein sollte halt auch vor 20 Jahren schon zur CSU gegangen sein.
1954 erklimmt der Räuderjackel als Nachfolger von Adolf Gondrell die berühmt-berüchtigte Münchner Bühne am Nockerberg. Fast 20 Jahre lang wird er beim Salvator-Anstich die Politprominenz humoristisch in die Pfanne hauen und ist damit Vorgänger der späteren Fastenredner Michael Lerchenberg und Luise Kinseher, Maxi Schafroth und Stefan Zinner.
Wenn der Kiesinger einmal krank wäre oder er wäre freiwillig, auf einer kriegt man einen christlichen Führer und der heißt Franz Josef Strauß.
So wie es keinen zweiten Elvis gegeben hat, so ist auch der Räuderjackel ein überlebensgroßer Monolith in der Gstanzl-Kulturgeschichte. Nach seinem Tod 1975 verschwindet das Phänomen Gstanzl immer mehr aus der Mitte der Gesellschaft. Erst aus Funk und Fernsehen, dann auch aus den Wirtshäusern. Aber ganz verlernen die Bayern das Gstanzl-Singen nicht. Mitte der 80er Jahre greift die Biermöselblasen der Brüder Christoph, Michael und Hans Well die traditionsreiche Gstanzl-Form wieder auf. Sie verpacken darin geschickt besonders bissige politische Kommentare.
Und Oberpfalz wird Deponie, Niederbayern strahlt und München, das leuchtet, ganz Bayern bezahlt.
Es ist die Zeit der Proteste gegen die geplante Atommüll-Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf, von Franz Josef Strauß in der Staatskanzlei, von friedensbewegten Ostermärschen und Demos gegen Waldsterben und Umweltverschmutzung. Eine Zeit der erbitterten politischen Auseinandersetzungen und der kulturellen Blüte im Land der vielbeschworenen Liberalitas Bavariae, die sich freilich nur zu oft als besonders energische Intoleranz materialisiert. Die Biermöselblasen etwa kommt nach einem Eklat 1979 ganze 15 Jahre nicht mehr vor im Bayerischen Rundfunk.
Der neue Flughafen wird mächtig, Gott sei Dank ist bald gschenk. Und am Beton drin wird's mal heißen, da ist Altbayern kling.
Gemeinsam mit Fredel Fesel, Georg Ringsgwandl, Willi Michel und anderen reißen die drei Wellbrüder den Mundartsound heraus aus der heilen Musikantenstadelwelt. Sie besetzen die entpolitisierte und heimatduselig gewordene Volksmusik und singen in altbekannten Klängen, aber neuen Texten an, gegen Spezelwirtschaft und Umweltzerstörung, gegen Altnazis und Aufrüstung, gegen die Engstirnigkeit des Landlebens und die Großkotzigkeit der Großstadt.
Aber solang unser Bier noch rein ist und unserem Schweinsbrot nichts fehlt, ja, solang haben wir unsere bayerischen Heimat erfreut.
Das Gstanzl spielt in den 80ern jedoch nur eine kleine Nebenrolle in dieser neuen, jede Menge Staub aufwirbelnden Szene der Volks-, Blues-, Folk- und Rockmusik auf Bayerisch. Erst ein paar Jahrzehnte später wird eine ganz andere Generation Musiker das Handwerkszeug des spontanen Reimgesangs wieder für sich entdecken.
Servus, mein Name ist Roger Reckless und ich bin in Passau, eingeladen von der Renate, der krassesten Gstanzl-Sängerin.
Es ist 2018. Gstanzl-Sängerin Renate Meyer bekommt ungewöhnlichen Besuch.
Ich bin Freestyler, das kann ich sehr gut. Also improvisieren, das ist kein Problem.
Weil wir sind da mit dem Jonas und dem Bastian und so fängt in Passau die Party an.
Heute soll ich auch gstanzeln. Ich weiß noch nicht, ob ich das kann, aber schauen wir mal.
David Mayonga ist Produzent, Moderator, Autor und Synchronsprecher. Viele Jahre lang hat er beim Bayerischen Rundfunk für den Jugendkanal Puls gearbeitet. Aber vor allem ist er Rapper. Unter seinem Alias Roger Reckless macht er seit Mitte der 90er Jahre Musik. Besonderen Ruhm erlangt er durch seine Freestyle-Skills, die Kunst des aus dem Stegreif Rappens. Und 2018 misst er seine spontanen Reimkünste an keiner geringeren als der Gstanzl-Königin Renate Meyer.
Ich habe selber noch nie gestanzelt, ich kenn's, ich find's absolut nice. Ich finde auch, das ist wahnsinnig nah an der Rapmusik dran. Aber ich soll ja heute auch mitgestanzeln so. Wenn ich jetzt da anfangen will, das zum Lernen, wo fange ich denn da an?
Wenn du jetzt anfängst zum Singen, dann muss der erste und der letzte Reim sitzen. Weil es gibt für einen Zuhörer nichts Schlimmeres, als wenn sich ein Gstanzl nicht reimt.
Was im Gstanzl das Aussingen ist, ist im Hip-Hop der Battle-Rap.
Wenn er ausgesungen wird, das ist ja wie im Rap, wenn einer ein bisschen gedisst wird. So.
Ja, genau.
Und das finde ich so gut, weil ausgesungen, das klingt viel besser als dissen.
Und dann geht's los.
Wenn's einer eilig hat, sag ich euch was. Ich trau mir einen Joint und rauch ein bisschen Gras.
Ja, von mir kriegst du kein Gras, Hexens ein Hai. Ja, aus der schönen Wiesen und dann kriegst du Scheißerei.
Ob der rhetorische Wettstreit, antike, elisabethanische oder klassizistische Poetry-Slams, die Grundstruktur des verbalen Duellierens ist überall auf der Welt zu finden. Sind Battle-Rap und Aussingen also auch nur zwei kulturell eigenständige Ausformulierungen einer anthropologischen Konstante? Gstanzl-Experte Sebastian Daller?
Ich habe das schon öfter gehört, dass es das gibt. Ich kann aus meinem Biologie-Leistungskurs, aber das kann ich halt überhaupt nicht belegen. Mir ist das nur damals in Erinnerung geblieben, weil es darum gegangen ist, wie Aggressionen abgebaut werden. Im Tierreich gibt es dann Kämpfe, dann gibt es Schaukämpfe etc. Und dann hat unser Biologielehrer von irgendeinem Volk berichtet, wo es solche Verbalinjurien gibt, wo sich die dann gegenseitig singend oder auch sprechend dann einfach beschimpfen und danach passt es wieder.
Die Verbalinjurien, dieses behutsame mit Wörtern am Zeug flicken, beschreibt auch gut, worum es beim Battle Rap geht. Die Aggressivität kanalisieren, in Kunst transformieren, live und in Echtzeit vor Publikum. Dass es danach nicht immer wieder einfach so passt zwischen den Kontrahenten, davon zeugen zahlreiche über Jahre andauernde Beefs im Hip-Hop. Doch bei aller Ähnlichkeit zum Gstanzl, eine Einschränkung macht Sebastian Daller.
Ich sehe das Aussingen, auch das gegenseitige Aussingen, nicht als Aggressionsabbau. Eher als, wie man es immer nennt, das geistige Fingerhackeln.
Was wiederum auch für die Feinsinnigeren unter den Battle-Rappern gilt. Sobald Humor ins Spiel kommt, je mehr Sprachakrobatik und Metaphorik eine Rolle spielen, desto weniger geht es auch beim Battle-Rap um einen Abbau von Aggressionen. Dann ist es auch hier geistiges Fingerhackeln. Eine Kunstform, die nicht gerade einfacher geworden ist mit der Zeit.
Warum jetzt Leute so humorlos sind, das liegt mir schon. Ein Jahr eine Gesellschaft, die verändert wird, die schaut nie lustig drin.
Das Aussingen an sich, glaube ich, ist was, was in unserer Zeit nicht mehr geht, weil, wenn man sich ja die Texte durchschaut, das ist ein Humor, der nicht mehr sein darf. Warum? Wenn ich als Singender über Leute singen muss, die ich nicht kenne, worüber singe ich dann? Über Äußerlichkeiten, Geschlechterrollen, Berufe vielleicht noch. Und wir wissen alle, gendermäßig darf sowas eigentlich nicht mehr sein. Auch Bodyshaming und so weiter, das geht nicht mehr. Das war aber die Grundlage damals. Und mei, natürlich war das damals auch nicht so schlimm, weil die haben antworten können.
Jetzt wollte ich was sagen, aber es ist schon wieder weg. Es liegt am wenigen Blut im Hirn und am viel im Bauchspeck.
Ungefähr zur gleichen Zeit, als Roger Reckless im oberbayerischen Markt Schwaben erste musikalische Schritte in Richtung Hip-Hop macht, sich DJing und Scratchen beibringt, findet auch ein Teenager im niederbayerischen Regen zur Rap-Musik. Wir schreiben das Jahr 1992 und die Fantastischen Vier schallen im Herbst mit Dida aus den Radiogeräten der frisch wiedervereinigten Republik.
Lass mich nachdenken, eins könnte noch irgendwo da im Schrank drin sein. Doch, das eine ist nicht da, das ist also alte, das zeige ich euch schon.
Zu Hause bei Rapper Franz Liebl, alias Monaco F.
Den habe ich schon, lass mich schauen. Da ist er. Das ist schon noch einer, mit dem habe ich das auch gemacht, so ein alter Magnetophon Party Sound 201, der geht noch. Und das war eins von den Tape-Decks. Schau mal, die Anschlüsse, die gibt es ja gar nicht mehr.
Franz Liebl erinnert sich noch gut daran, wie er sich mit 13, 14 Jahren selbst das Samplen beigebracht hat. Mit einer Methode, auf die auch manche Hip-Hop-Pioniere in New York ganz am Anfang zurückgegriffen haben, was Franz damals gar nicht wusste.
Ich hab von meinem Dad, der hat ja auch Wirtshausmusik gemacht, und da hat er so alte Anlagen umeinander stehen gehabt, so ein Dynakord oder was. Und auf dem habe ich dann, da habe ich das Mikrofon angeschlossen. Da habe ich so Stop-Play-Tapes gemacht mit denen.
Der erste deutsche Rap-Song, der die Top 10 der Charts erreicht, zeigt dem jungen Franz Liebl, dass das überhaupt möglich ist. Hip-Hop auf Deutsch.
Ich habe mit 13 das erste Mal die Fantastischen Vier im Radio gehört, mit die da, und habe zwei Wochen später in mein Löschblatt vom Deutschheft in so einer scheiß langweiligen Deutschstunde meinen ersten Rap-Text eingeschrieben. Und habe mir dann selber mit den Schallplatten, die ich daheim gehabt habe, diese sogenannte Kassettentechnik selber angeeignet, ohne dass ich gewusst habe, dass die existiert. Ich habe auf zwei Tapes, auf das eine Tape ein Drumloop drauf gespielt. Immer hintereinander mit der alten Stereoanlage von meinem Dad. Also Plattenzug drauf, Drumloop, Pause, Stopp, Stopp, Pause, Stopp. Bis das Drumloop 3 Minuten safe da drauf war. Und auf das andere Tape habe ich einen Loop drauf, da in dem gleichen Stil. Und habe das auf einer dritten Kassette dann zusammengemischt.
Geil!
Also ich war ein gleich Producer quasi. Wo ich meine Mom dann natürlich, hey, magst du nicht noch mit deinen Geschwistern in der Stummmusik spielen? Dann habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall.
Die Entscheidung ist längst gefallen. Fürs Erste aber rappt der Bub noch auf Hochdeutsch. Erst 17 Jahre später gibt es den ersten ernst gemeinten Hip-Hop-Song auf Bayerisch, aus seiner Feder. Und das könnte man in der Retrospektive durchaus mutig nennen. Denn Bayerisch bzw. Dialekt im Zusammenhang mit Popkultur war damals in den 90ern und auch Anfang Mitte der 2000er noch alles andere als cool. Heimat, das war Musikantenstadel. Monaco F. nimmt damals gerade mit seiner Rap-Crew erste Klasse in einem Studio in Zwiesel erste Songs auf.
Das hat irgendjemand beim Radio in die Hand bekommen und hat dann gesagt, als Feedback, das hat niemals eine Chance, da hört man ja den Dialekt raus. Also das rollende R ist da drin und damit kannst du schleichen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann erst recht. Und dann habe ich meinen ersten Dialekt-Song geschrieben. Zu dem Zeitpunkt war der Graham auch schon mit dabei.
Ein weiterer Pionier des Mundart-Rap, Konstantin Gramalla, alias Graham oder Gramson. Vorher schon dabei, Markus Hinkelmann, aka DJ Spliff an den Plattenspielern. Zu dritt sind sie Doppel-D und machen ab sofort Rap auf Bayerisch. Damit landen sie vom Fleck weg einen veritablen Misserfolg.
Yeah! Ich bin wirklich schön. Sitz auf der Bierbank, Alter, lass mich vorgehen. Bring meine Massel, fries mein Kass.
Schau, Alter, ein echter Bayer, der hat Spaß. Hallo.
Ähnliche Erfahrungen macht zu Beginn ihrer Musikkarriere Mitte der 90er eine andere. Maria Reiser aus Mainburg in der Holledau.
Mit minimaler Mindestang und maximaler Swag. Von Moabuck bis Tunnel konzertiert das Gerät. Ich glaub, dass jeder, der noch immer umeinander flitzt, spätestens jetzt von der Gräben aufsteht. Yeah, 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 yes.
Die erste Band, die ich damals hatte, war mit 16. Wir hießen Uso, unbekannte Sauneberger. Es war tatsächlich die erste Rap-Band, die es bei uns in der Umgebung gab. Und ja, ich wurde dann da tatsächlich aber in den Background verfrachtet, weil man das R also hört. Und hab dann halt im Background gesungen und durfte halt da mein Broken Hochdeutsch anwenden. Das war meine erste Band, wo ich halt gemerkt habe, okay, mit dem Bayerischen komme ich anscheinend nicht weit. Zumindest nicht zur damaligen Zeit.
Ja, genau sowas. Genau. Das hat niemanden interessiert.
Sebastian Daller ist ziemlich zur selben Zeit mit seinem traditionellen Gstanzl-Repertoire auf Bayerns Bühnen unterwegs.
Ich war halt der, der hat auf die Geburtstage gesungen, ja, dann mal ein bisschen Kabarett und so weiter, schon auch, aber interessiert hat dies nie jemanden, nie, nie. Und plötzlich kommt dort diese Welle in München.
Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet.
Sommer 2008. Die Blechblastruppe Labras Banda veröffentlicht ihr Debütalbum Habe die Ehre. Darauf der Song Autobahn. Eine Mischung aus Blasmusik, Ska und Techno-Elementen. Frontmann Stefan Dettel singt im bayerischen Dialekt. Bei Live-Konzerten treten die Musiker barfuß und in Lederhosen und T-Shirt auf.
Ich bin auf der Autobahn und denk unter Natter fahren drüber noch, was ist passiert ist letzte Woche.
Labras Banda gehen durch die Decke, werden schnell über Bayerns Landesgrenzen hinaus bekannt und sprengen damit einen Weg frei. Fluch und Segen zugleich.
Und auf einmal hat wirklich jeder, der eine Gitarre halten hat, Kinder ist auf der Bühne gestanden und hat irgendein Programm gehabt oder war plötzlich der neue Protestsänger, die Brassband etc. Die waren natürlich dann auch unfassbar gut ausgebildet gewesen teilweise. Das war eine richtige Welle und jeder hat Lederhosen angehabt, plötzlich am Giller Moos. Wo ich 16 war, bin ich mit der Lederhose auf den Giller Moos gegangen war oder ins Volksfest, da hättest du dich geschlagen. Wirklich.
Labras Banda, Autobahn wahrscheinlich. Und dass das dann so explodiert. Also jahrelang haben wir vor 10, 50, 100 Leute gespielt. Und auf einmal dann hast du auf Festivals vor 3000 Leute gespielt.
2010, der große Volksmusik-Run, war der Durchbruch von Labras Banda. Und da war es dann auf einmal cool. Da waren wir dann nicht mehr Volksmusik, sondern da waren wir dann modern.
Das hat dann immer ein bisschen alternativ sein müssen. Das war ich damals nicht. Nicht der Form nach, dem Geist nach natürlich sowieso immer, weil ich einfach eher nicht konservativ bin, überhaupt nicht in allem, was ich tue und denke. Aber der Form nach war ich es nicht. Das ist dann auch oft abgestraft worden. Man musste dann irgendwie schon eine Tracht anhaben, aber dann mit einem T-Shirt, barfuß, genau, das war das Wichtigste. Und ich habe halt Faltenstiefel noch gehabt.
Sebastian Dallas Gstanzl klingen in den 2010er Jahren zum Beispiel so.
Ankerzentrumstadt, Flüchtlingszentrum, ist ein ganz guter Name, weil die so schöne Erfahrungen mit dem Schifferl von haben.
Und diese Leute, die sich dann da als alternativ bezeichnet haben, haben nie wahrgenommen, dass ich nicht konservativ bin, weil die sind an der Tracht schon gescheitert. Dann war schon Schluss. Was meine Texte gesagt haben, was ich auf der Bühne gesagt habe, war dann eigentlich schon weg.
69 Abschiebungen an seinem 69. Ja, das macht Sinn. Wie gut denkt sich der Seehofer, dass ich keine 20 mehr bin.
Das als Spannung zu bezeichnen in dieser Zeit ist gut. Man hat dann so alternativ sein müssen, was die als alternativ gesehen haben. Und dann hat man mitschwimmen können. Und wenn das nicht war, dann waren wir der Außenseite ein bisschen.
Die neokulturelle Aneignung traditioneller Elemente löst einen Hype aus. Und eine Debatte über Herkunft, Sprache, Identität und Authentizität. Das führt auch zu Spannungen, ob der unterschiedlichen Ansprüche, Sehnsüchte und Vorurteile. An der Schwelle der Nullerjahre hin zu den 2010er Jahren werden Mundart und volksmusikalische Elemente in der Popmusik zum Erfolgsgaranten. Kultur- und Sprachwissenschaftler Sebastian Daller nennt als Ursache für diesen Hype unter anderem ein prägendes Ereignis.
Die WM in Deutschland. Man hat wieder Heimat sein dürfen. Das war der Auslöser. Die WM, die in Deutschland damals war, 2006, da ist das losgegangen. Da durfte man wieder sagen, unsere Heimat ist schön. Das war das erste Mal seit der Nazi-Zeit, dass man das wieder sagen dürfte, ohne schlechtes Gewissen. Und dann ist das losgegangen. Dann hat man geschaut, ja, Bayern ist ja auch Heimat, dann ist das wieder gesellschaftsfähig geworden. Ich habe schon lange vor dieser Zeit das gemacht. Aber dieses Heimatgefühl, das aus dieser WM entstanden ist, das hat das gesellschaftsfähig gemacht.
Der Heimatboost dieser Zeit hilft vielen Mundartkünstlern, die sich auch vorher nie verstecken wollten, aber dabei oft leidvolle Erfahrungen machen mussten. Dialekt im Pop war ein Makel. Und so gut wie jeder Produzent war sich sicher, damit bringst du es nicht weit. Und plötzlich ist Mundart ein Qualitätssiegel. Auch Monaco F landet genau zu dieser Zeit, 2009, mit seiner Crew Doppel-D einen ersten Mundart-Hit. Gerade noch rechtzeitig, denn sie wollten fast schon wieder aufhören mit dem Rappen auf Bayerisch.
Denn wenn der Watschenbam kippt, schau durch die Schicks, weiß steigt nix, wenn der Orne pickt.
Doppel-D heben mit ihrem Sound eine neue autochthone Liedform aus der Taufe. Die Liedstruktur importiert aus der New Yorker Bronx. Die Gesangsart ähnlich der des Gstanzls. Sprechgesang, allerdings 16 Bars, also 16 Takte, statt der Vierzeiler im Gstanzl. Die Sprache aber bayerisch.
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist dieses Authentische, was Rap immer eingefordert hat. Klar, es gibt dieses Überspitzte, aber das war zumindest für uns Realkeeper immer wichtig, dass der Kern von dem, was du tust und sagst, echt ist. Du erzählst ja was von dir und aus deinem Leben. Und dadurch, dass dieser, das ist ja dann alles immer dein Blickwinkel von deiner Position aus. Und wenn diese Position eine ist, dass man in Dialekt redet, dann ergibt sie dieses von sich erzählen Dingsel.
Realness, Echtheit und Street Credibility, also die Glaubwürdigkeit des harten Pflasters, spielen eine entscheidende Rolle im Hip-Hop. Da liegt es nicht fern, dass ein Rapper aus Niederbayern nicht auf Englisch rappt und auch nicht auf Hochdeutsch, sondern eben einfach so, wie er es von Haus aus kennt.
Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Wenn ich Hochdeutsch spreche, dann muss ich erst nachdenken und ich muss im Dialekt nicht nachdenken. Also da ist keine Zeit dazwischen, zwischen Denken und Sprechen. Das gibt einem natürlich eine Sicherheit, aber die muss man sich auch erkämpfen.
Der Erfolg vom Watschenbaum ist eine Art Urknall für eine lokal begrenzte Szene in der Oberpfalz und im Bayerischen Wald. Monaco F, Ramsen und DJ Spliff aus dem Void. Der Bibo und Liquid on Maniac aus der Oberpfalz.
Aber der aus Wolfsburg, das ist direkt neben Dyer. Weil die Feuerwehr am Land bekämpft Mieser ohne Feier. Ja, der Hopsi in der Früh, der Bauer nüchtern an die Steier. Von seinem Käse und hat noch 15 halbe ungefähr ein Seier. Da wird sie arbeiten, alle Leben führt man da vor Eigern. Sondern am Standisch ist es Thema, wer dort wen schon wieder heiraten. Wir gingen in Kortierten, wird mir dann ein wenig Seifern. Blätter herin und kiffen, bis halt so lacht bei uns in Bayern.
Der Reckless als Blackie-Teufel schon beschäftigt. Ich hab mit Rap shit und meinem Black und keine Technik entwickelt, dass ich spür. Wünsch mir mal ums Eck im Neihoben. Und sag nix, wir haben ein Tag-Team. Mit Frevi bin ich gestanden an dem Wang mit den Fürst auseinander.
Ich glaub, der Nigger hat ein Bomb.
Jetzt schreibt er die Songs, freut sich extra, dass er Bayer ist. Und deine Tochter geht da hin, wo der Reckless auf dem Flyer ist.
Und etwas später, dicht und ergreifend. Nicht weit von Monaco F in Ottering respektive Tunzenberg aufgewachsen, sind Michael Huber alias Urquell und Fabian Frischmann aka Lev Dutti schon länger in den gleichen Jugendzentren und Wirtshäusern unterwegs. Michael Huber?
Es war verpönt, da die sagen, es war verpönt, überhaupt nur drüber nachzudenken, dass man Dialekt machen kann, bis dann der Monaco F und der Graham um die Ecken gekommen sind und dann hat man auf einmal festgestellt, es funktioniert doch.
Als ihr Song Zipfischwinger auf YouTube explodiert, leben die beiden zwecks Arbeit bzw. Studium zwar schon in Berlin, trotzdem bringen sie einen Song auf Bayerisch raus. So zum Spaß eigentlich.
Ja, was macht denn der mit seiner Quetschen da? Die pfeift doch schon aus dem letzten Loch. Aber so lang spielt der Fetzmann und geh mal ich Gas wie in die 60er Jahre.
Heut, dieser Spreut. Habt ihr das gefreut? Das lasst uns kreuz. Wir werden gespult. Auf der Dui. Und im Radio. Denn wir sind wohl.
Auch bei Dicht und Ergreifend steckt kein groß angelegter Plan hinter dem Rappen auf Bayerisch. Auch wenn Bayerisch dank der von Labras Banda losgetretenen Welle längst rehabilitiert ist.
Also sagen wir mal so, bevor man uns gekannt hat, haben wir beide unabhängig voneinander und miteinander Hochdeutsch gerappt in gemeinsamen Projekten und in unterschiedlichen Projekten. Und in dem Sinne ist es durch diesen einen Song, Zipfelschwinger, unser erster quasi offizieller Song, der auf Mundart quasi war, entstanden. Und dann haben wir auf jeden Fall erstmal so weitergemacht. Ich weiß nicht, ob ich es als Zufall bezeichnen kann, dass er gerade dieser Song so eingeschlagen hat. Es war einfach ein guter Song, der auf Bayerisch war und der hat da irgendeinen Nerv getroffen. Und in der Art und Weise, wie wir das damals gemacht haben, diese Art von Mundart-Rap, glaube ich, hat es noch nicht gegeben.
Mit dem neuen Zeitgeist wird auch der Dialekt wiederentdeckt und mit mehr Selbstbewusstsein gesprochen. Dialekt funktioniert im Gehirn wie eine zweite oder erste Muttersprache. Gstanzl-Experte Sebastian Daller sieht sogar eine direkte Verbindung zwischen Landschaft und Sprache, ergo dem Idiom.
Wenn ich jetzt da in das Dorf reinfahre, wenn ich irgendwo hinfahre, dann spürt man doch, man spürt die Landschaft. Wenn man mit den Menschen umgeht, spürt man eine gewisse Kraft. Und das ist der Dialekt. Der Dialekt drückt die Landschaft sprachlich aus. Ist mein Empfinden. Und wenn ich was kraftvoll ausdrücken möchte, dann kann ich mich der Kraft dieser Landschaft doch bedienen, wenn ich deren Sprache benutze. So sehe ich das. Und so sehe ich es aber auch mit Musik, mit diesen autochthonen musikalischen Formen, eigentlich genau wie auch Essen. Ja, da gibt es auch regionale Gerichte, Fingernudeln, Maultaschen und so weiter, die eben das widerspiegeln und auch widerspiegeln, was geht aus dieser Landschaft raus, essensmäßig. Das gehört genauso dazu noch.
Bitte nicht falsch verstehen. Es geht hier nicht um Blut und Boden.
Es ist immer ein bisschen schwierig, weil da natürlich viele kommen und sagen, sowas darf man nicht sagen. Weil das schon wieder in Richtung völkisch, Rass, das ist ein völliger Schwachsinn. Ich lege ja das nicht an den Menschen fest, ich lege es an der Landschaft fest. Und wenn jemand, der afrikanischer Abstammung ist, hier aufwächst, dann saugt er durch die Landschaft in sich auf. Und dann hat das nichts mit dem zu tun, wo der abstammt oder was weiß ich, sondern was er in sich aufnimmt, an Essen, an Klang, an dem, was er sieht, an der Natur und so weiter, das prägt.
Trotz des Mundart-Hypes stoßen die bayerischen Musiker schnell an Grenzen. Hören wollen ihre Musik vor allem Menschen aus Bayern, Menschen aus der gleichen Landschaft. Hier gibt es eine Sehnsucht nach dem Echten. Es muss real sein, im Rap sowieso. Ein schmaler Grat im oberbayerisch dominierten Postkarten-Idyll, im Land der Lederhosen und Dirndl, Zwiebeltürme, Brotzeit, Brettel und Maskrüge. Das Dilemma: wie auf Bayerisch vom Leben erzählen, ohne bei bayerischem Folklore-Fasching zu landen? Wie zu Tuba und Zither rappen, ohne im Bierzelt zu enden? Wie kann man real sein in einer Welt voller realer Klischees? Der Räuderjackel konnte das.
Unsere weiß-blauen Krampfseppel sind für mich raus. Durch wie nur noch jetzt, ein Kasselschwarf. So Unko schreibt er schon über Bayern ein Buch.
Und der Mundart-Rap kann's auch.
Was ist ein echter Bayer?
Was
ist ein echter Bayer?
Was ist
ein echter Bayer?
Ach so,
ein echter Bayer.
Ein Ansingen gegen Bayern-Klischees. Protestiert es sich vielleicht auch leichter auf Bayerisch, weil man so schimpfen kann, wie einem der Schnabel gewachsen ist? Monaco F., der lange als der Grantler im Radio gegrantelt hat, kann dieser These durchaus etwas abgewinnen. Dicht und ergreifend aber sagen, nein, auf ihrem kommenden Album wollen sie konsequenterweise die Gefilde des Mundart-Rap verlassen und auch auf Hochdeutsch und Englisch rappen.
Sprache ist ein Vehikel und der Fahrer ist dieser Mensch, der dieses Vehikel benutzt. Und deswegen ist es durchaus legitim, dass man das Vehikel einfach mal wechselt. Derjenige, der fährt, wird den gleichen Stil haben und wird ein bisschen anders fahren, weil das Fahrwerk leicht anders eingestellt ist. Aber das, was er zum Song hat, hat die gleiche authentische Natur.
Monaco F. verbindet das Politische und das Kritische in seinen Songs mindestens genauso mit der Vortragssituation, die Rapmusik vorgibt.
Wenn du jetzt aber diese authentische Person bist, als die du auf die Bühne gehst, die natürlich jetzt auch ein bisschen zugespitzt ist, dann bist du ja automatisch auch derjenige mit deinen Gefühlen, mit deiner Sicht auf die Welt, mit dem, was du erzählen magst, das, was dir widerfährt, und das reflektierst du dann in deine Texte und deiner Musik, und so kommt dieses ständige Auseinandersetzen mit deinen Umständen zustande.
Bei Ria Reiser geht's bei der Auseinandersetzung mit den eigenen Umständen auch um sie als Frau und Mutter. Seit Teenager-Tagen macht sie Musik und steht auf Bühnen. Mit Ende 30 und zwei kleinen Kindern stellt sich die eh schon sehr maskuline Welt des Hip-Hop noch einmal mehr als Männerwelt dar.
Das war dann ja einfach der persönliche Wachstum. Mein Künstler bleibt da nicht stehen. Der Künstler wächst ja weiter, entwickelt sich weiter, seine Lebensthemen, bringt den Songs mit ein.
ein neues Mindset, neue Vibes, neue Interessen einfach und natürlich auch für Identitätsfindung, weil du bist ja in der Männerdomäne. Wie schaut jetzt eine Frau aus, die auf die weiblich selber hat? Oder muss die immer dissen und immer draufhauen und immer hustlen und immer diesen Männererfolg noch? Oder darf sie sagen, dass sie Mutter ist? Ist das überhaupt genehmigt? Oder wird man dann gedisst? Oder ist das Tabu? Oder kriege ich dann bei Auftritten einen Kühlschrank voller Gummibärli? Oder muss ich auch den Wodka saufen, den wir alle saufen? Oder muss ich jetzt auch von der Bühne runterbieseln? Oder kriege ich ein eigenes Klo? Oder es war krass, das rauszufinden, weil es das ja noch nicht gab.
Ria Reisers Antwort: Leggings mit Leopardenprint, neongrüne Stiefel und Paillettenblazer. Laute Bässe und Selbstbehauptung. Aber auch ein Konzert abbrechen, wenn die mitgereisten Kinder vor der Bühne plötzlich anfangen, bitterlich zu weinen.
Es war eine sehr erfahrungsreiche Zeit, so als Frau in diesem Bereich, mit dieser Art von Musik, die ja mega geil ist. Wie sagt man, eine neue Domäne zu erklimmen. Genauso, wenn du die erste Lastwagenfahrerin auf dem Planeten bist. Ja, wo bieselt es jetzt da hin? So ungefähr. Also es war sehr interessante Zeit.
Selbstbewusst nennt sie sich die First Lady des Bavarian Rap. Wobei die Konkurrenz nicht sehr groß ist. Es gibt nur wenige Ladies im Bavarian Rap. Eine unrühmliche Parallele zur Welt der Gstanzl. Was ins Auge bzw. Ohr fällt: Bayerische Rapper wollen sich nicht vor den Bayern-Klischee-Karren spannen lassen, genauso wenig wie der einst der Räuderjackel. Monaco F. nennt einen wichtigen Unterschied zwischen dem bajuwarisch-kreatürlichen und seinem stereotypen Abbild.
Was ich nicht gern mag, ist, wenn jemand versucht, aus so einem Klischee Kapital zu schlungen, sei das politisch oder sei das unternehmerisch, also wenn das ausgebeutet wird. Weil ich glaube tatsächlich, dass sowas wie ein Biergarten oder wie ein Volksfest eine super Sache ist. Aber wenn das dann versucht wird, dass das politisiert wird oder versucht wird, eine Macht damit aufzubauen oder Fat Gator mitzumachen oder einer möchte es für sich beanspruchen, diese allgemeinen Dinge, das glaube ich ist das, was mich so stört.
Es gibt wohl kein Land und keine Region der Welt, in der selbst so etwas Allgemeines und Natürliches wie der Himmel als weiß-blaues Markenzeichen herhalten muss.
Mir ist das Freiheitsding da schon sehr wichtig. Und dass man natürlich nicht jemand dann sagt, was ich zum Tor habe. Also, dass wenn ich dann einen Janker anziehe, dass ich den aber dann nicht mit die Air Force One anziehen darf. Das geht auf gar keinen Fall. Also, ich weiß, dieses Puristische dann auch oder dieses Dogmatische und dieses Uniforme oft auch, das ist mir alles immer sehr suspekt. Es ist aber auch was in Bayern natürlich sehr stark ist, weil ja diese Klischees und auch diese Marke Bayern einfach sehr, sehr stark ist. Die Bilder sind sehr stark.
Auch dicht und ergreifend rappen gegen das vorherrschende Bayernbild an. Entlarven Doppelmoral und Scheinheiligkeit. Die echten Bayern wollen sich nicht fügen ins stereotype Bayernbild. Sie brauchen die ständige Selbstvergewisserung und Selbstüberhöhung im Rückgriff auf vermeintlich Urbayerisches nicht.
Darum ist bestimmt nicht darum. Nur weil's da alle immer vorbetten und zum, zum, zum. Darum ist bestimmt nicht darum. Nicht darum, sonst fällt ja niemals los.
Unser Song heißt ja, daheim ist nicht daheim. Der Song ist für uns sozusagen die Antwort darauf, dass genau dieses Bayern-Gedümpeltum, diese Bayern, die sagen, wir sind die Geilsten, die es gibt. Wir sind Bayern, wir sind wir, daheim ist daheim. Und alle anderen sozusagen, die können sich mal hinten anstehen. Das ist das, was wir damit kritisieren.
Fabian Frischmann, aka Lev Dutti von Dicht und Ergreifend. Obwohl eine gute Portion der Bassfrequenzen in ihren Songs aus einer Tuba stammen, und obwohl sie sich der Sprache ihrer Heimat bedienen, sind es eben gerade nicht Bands und Acts wie Dicht und Ergreifend oder Monaco F, Ria Reiser, Liquid und Maniac und all die anderen, die für die oft wenig schmeichelhafte Außenwahrnehmung des Freistaats in der sonstigen Republik verantwortlich sind, sondern genau jene, die die Klischees zelebrieren. Michael Huber alias Urquell.
Also ich glaube, deutschlandweit ist immer noch so hochoffiziell, dass Bayern nicht cool ist, so. Und das hat vielerlei Gründe. Das kann der Dialekt sein, das kann das großkotzige Politische sein, das von Seiten der CSU her im Rest vom Land gespürt wird. Und deswegen habe ich mir persönlich immer auf die Fahnen geschrieben, meine Texte, alles dafür zu tun, dass das irgendwie ein bisschen anders wahrgenommen wird in der Zukunft. Und deswegen schamme ich mich regelrecht für so Musiker, die in Bayern dieses Bierdümpfel und mir sein Mir-Tum zelebrieren, weil ich mir denke so, ah genau, deswegen, wegen euch Hanseln, ist Bayern einfach fucking uncool. Und letzten Endes sind es alles nur Bagatellen. Weil die Menschen, die ein bisschen Dörfer gängern und sich ein bisschen mehr mit Inhalten auseinandersetzen, die wissen, dass Sprache nur Werkzeug ist.
Das uncoole Bayernbild als Folie, an der sie sich abarbeiten. Gerade weil sie auf Bayerisch rappen.
Christi go, Christi go, Christi go, Christi go, Christi go.
Die gegen Kernenergie demonstrieren, die müssen sich dann auch nicht wundern, wenn sie übermorgen irgendwann ein Minarett im Garten stehen haben.
Die Vortragssituation beim Rappen ist eben eine ganz spezielle. Hier sieht man oft überaffirmativ überhöhte Kunstfiguren, die dabei trotzdem unbedingt real und authentisch sind. Monaco F macht den Vergleich zum Schlager, der in seiner Alpen-Idyll-Variante auch im Dialektkleid daherkommt.
Wenn du im Winter auf einer Après-Ski-Hütte bist und dann kommt eine oder einer mit der Zirch einer und dann...
Bin am Bad in dem Land, Après-Ski-Bierl im Schlamm und Ort der Wort ist für die Heidau.
Und dann spielt der da dreiviertel Stunde irgendwelche Schlagersachen. Egal, ob der dir auf Deutsch oder auf Bayerisch singt oder auf Österreichisch, der ist in dem Moment... Nicht er selber, der ist ein Sänger, eine Kunstfigur. Da wird nie ein Protestsong passieren. Schlagertexte sind ja auch der Ausklick dafür, irgendwie eine übersteigerte künstliche Welt herzustellen.
Oder in den Worten von Gstanzl-Experte Sebastian Daller.
Am Schlager fehlt die Wurzel zur Landschaft. Der kann die musikalischen Formen aufnehmen, der kann einen Dialekt aufnehmen. Das mag alles sein, aber dem fehlt die Wurzel zu der Herkunft und zur Landschaft, was ich nicht schlechter macht oder besser, das hat auch seine Berechtigung, aber das fehlt.
Vom Gstanzl-Vierzeiler des Räuderjackel bis zu den modernen Beats von Dicht und Ergreifend, Monaco F oder Ria Reiser, jenseits von kommerzieller Heimatfolklore zeigt sich der Dialekt als unglaublich scharfes Instrument, das die bayerische Landschaft und die Menschen, die in ihr leben, sprachlich zu verdichten weiß. Vielleicht hat ausgerechnet das im weltweit vernetzten und von Profit getriebener Einebnung regionaler Unterschiede geprägte 21. Jahrhundert eine aus der Landschaft geborene neue Ausdrucksform hervorgebracht und damit Bayern einmal mehr neu erfunden.
Bayern in Reimkultur. Vom Gstanzl bis zum Mundart-Rap. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Hadi Funk und Benedikt Mahler. Die Erzählerin war Caroline Ebner. Regie Benedikt Mahler. Ton und Technik Wolfgang Lösch. Redaktion Michael Zametzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2026.